Ein paar unter uns haben vielleicht im Verlauf von ihrem Leben schon eine kürzere oder längere Zeit im Ausland gelebt. In einem Land mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur und vielleicht dort auch eine Weile lang schon gelebt. Wer so unterwegs ist, erlebt früher oder später einen sogenannten Kulturschock. Das ist der Moment, wo das, was sehr spannend war, einem plötzlich anfängt zu nerven. Der Moment, wo das spannend war, wo einem plötzlich zu nahe kommt, wo man sagt, ja, also so kann man doch nicht. Wieso tun sie eigentlich so? Und man sich auflehnt, es gibt so eine schöne Kurve, wie die Kulturschocks ablaufen. Und wer etwas länger in einem fremden Land war, erlebt sogar noch einen zweiten, nämlich wenn er daheim kommt und merkt, auch da daheim ist nicht alles so, wie ich es wette, wie man es sollte, wenn ich es gesehen habe, auf der anderen Seite dieser Weltkugel, wie es vielleicht besser wäre. Aber es gibt auch andere Momente, wo uns etwas fremd sein kann, wo wir uns fremd fühlen. Wo wir vielleicht erwartet oder ganz unerwartet uns fremd fühlen. Als Fremdling vorkommen. Fremd inmitten von Freundinnen, wo plötzlich alle verheiratet sind und niemand mehr Zeit hat für einen Freundinnenabend. Fremd, weil man immer noch nicht an die nächste Familie vier kommt mit einem Kinderwagen im Auto. Fremd, wenn sich Beziehungen zu engsten Freunden so verändern, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht mehr daheim, ich bin fremd geworden, wir sind einander fremd geworden. Oder in Familien, die sich verändern, wo man plötzlich nicht mehr daheim ist, sondern wie fremd. Das Gefühl vom Fremdsein kann sich ja einstellen, wenn sich das Umfeld verändert. Eben in einem fremden Land oder wo sich etwas ändert. Aber es kann auch sich einstellen, weil etwas in mir sich verändert. Vielleicht meine Sichtweise, meine Werte verändert haben, wo ich plötzlich Sachen nicht mehr gleich sehe, wenn ich es gern gesehen habe. Wo ich mich plötzlich als Fremdling fühle. Die Bibel nennt immer wieder vier Personengruppen, wo Gott ein besonderes Augenmerk auf sie hat, wo Gott besonders auf sie schaut. Die Witwe, die Weisen, die Armen und die Fremden. Und zur Zeit vom Neuen Testament hat sich ein Apostel besonders dieser letzten Gruppe angenommen, denen, die sich fremd fühlen, den Fremdlingen, die nicht mehr daheim sind, nicht mehr daheim können sein, die sich manchmal vielleicht deplatziert vorkommen, die merken irgendwo, es ist nicht mehr so, wie man es wettet und wie man es mal kennt. Vielleicht kennen auch wir das Gefühl, da im Miteinander von der Gemeinde, irgendetwas ist immer noch fremd. Es ist nicht so, wie man es gewöhnt gsi sind und so, wie man es wettet. Der Petrus wendet sich besonders an Judenchristen, die in der Fremde sind, die vertrieben worden sind von Jerusalem weg. Es hat eine grosse Christenverfolgung gegeben unter dem Nero. Christen, die hat er gern gebraucht, um sie zum Sündenbock zu machen. Er hat die Stadt runterbrennen lassen in Rom und Christen sind natürlich die Schuld gewesen. Ich glaube, das ist etwas, was sich immer wieder wiederholt, wo Minderheiten zum Sündenbock erklärt werden für Sachen. Und nicht selten sind es auch Christen, die für etwas sollen die Schuld sein. Sie sind also fremd durch ein Doppeltes. Sie sind vertrieben worden aus Jerusalem. Jerusalem war für viele von sie ein Zuhause gewesen, aber es war vielleicht für sie nicht nur ein Zuhause gewesen, wie Ostermundig oder Zollikofen für uns ist oder irgendwo im Kanton Aargau, sondern es war für sie der Inbegriff gewesen, einfach von Heimat, auch dort, wo man Gott begegnet, wo der Tempel gestanden ist, wo die Hauptgemeinde gewesen ist, die Jerusalemer Versammlung, wo sie sind verfolgt worden und in alle Wind vertrieben. Sie sind aber auch fremd geworden in dieser Welt, weil sich etwas in ihrem Inneren verändert hat, weil sie Jesus kennengelernt haben. Weil sie mit ihrer Bekehrung, mit dem, dass sie Jesus nachgefolgt sind, gemerkt haben, unser Verhalten ist nicht mehr gleich wie das von der Gesellschaft. Wir betrügen nicht einfach, weil alle anderen betrügen. Wir gehen nicht an irgendwelche Götzenopfer fest und lassen uns volllaufen mit Alkohol, wie es alle anderen machen. Ihre Art war nicht mehr prägt von der römischen Art. Sie haben dort nicht dazu gepasst. Sie war auch nicht prägt nur von der griechischen Kultur und so weiter, sondern etwas von dem, was von Jesus in ihr Leben kam. Und so schreibt der Petrus als Augenzeuge, der mit Jesus unterwegs war und im Rückblick vieles mit ihm erlebt hat, schreibt er denen, die ihr Bürgerrecht nicht dort hatten, wo sie leben, sondern am anderen Ort schreibt er ihnen einen Brief, eine Ermutigung, um ihnen Hoffnung zu machen. Ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn unser behördliches Dokument, unser Bürgerrecht, Himmelreich wirst du. Ich meine nicht das Himmelreich im Höllental, wo im Schwarzwald liegt. Ich meine nicht das. Gell, die Männer? Die einen Männer haben das mal gesehen, wie das dort angeschrieben ist. Ich meine nicht das, sondern Heimatort, Himmelreich, das Reich von Gott. Ich glaube, manche Behördenstellen würden ein bisschen komisch schauen, wenn das so in unseren Ausweis wirst du. Was ist eigentlich dein Heimatort? Ich meine eben nicht den auf dem Ausweis, sondern geistlich gesehen. Dort, denke ich, gibt es nicht zwei Bürgerrechte. Es gibt dort nur eins, entweder in dieser Welt oder unser Bürgerrecht bei Gott. Und nicht zwei, wie es manchmal Verheiratete erleben. Der Petrus schreibt besonders an die Judenchristen, die in der Zerstreuung sind, die Bedrängnis erlebt haben. Er ermutigt sie zu einer Hoffnung und zu einem Verhalten, wo etwas vom Himmel sichtbar wird, obwohl sie in der Fremde leben. Das durch mich. Das ist provozierend für mich. Es geht ihnen schon nicht gut. Sie müssen schon Entbehrung erleben. Und jetzt kommt der Petrus und sagt, schaut, ich habe noch ein Anliegen an euch. Gott hat noch ein Anliegen an euch. Lebt trotzdem, obwohl er schon vertrieben sind, obwohl er schon nicht mehr könnte heim sein, lebt eure Unterschiedlichkeit ganz bewusst. Lebt das vom Himmel her, dort, wo ihr sind, schon als Fremde. Fast zelebriert, feiert euer Anderssein an dem Ort, wo ihr sind. Und weil viele von denen, die den Brief bekommen, Judenchristen sind, erklärt ihnen vieles von dem, was sie kennen, was passiert ist im Ersten Bund, im Alten Testament, und probiert es dort zu erklären. Ich will es mit euch wagen, in einer neuen Predigtserie zum 1. Petrusbrief dort ein bisschen herzuhören. Wie können wir denn als Christen? Wir sind nicht zerstreut, wir haben auch nicht unsere Wurzeln zu Jerusalem. Einmal wüsste ich es nicht gerade von jemandem. Aber manchmal gibt es ja auch den Moment, wo wir uns fremd vorkommen in dieser Welt. Wo wir vielleicht nicht für voll genommen werden, weil wir uns irgendwie anders verhalten. Weil das Leben mit Jesus uns verändert hat und uns prägt. Und ich will von dem her lernen, von dem Brief, und ermutigt und herausgefordert unseren Alltag prägen lassen. Ich gehe nicht so fest auf die Verfasserschaft ein, wenn das der Petrus den Brief geschrieben hat, wo hat, das könnt ihr in guten Büchern nachlesen, ich werde da oder dort etwas einflüssen lassen, aber ich werde jetzt nicht eine Einleitungsstunde machen zum 1. Petrusbrief. Gelobt sei Gott über die Grösse von seiner Erlösung, das könnte man wie als Titel schreiben über den 1. Petrusbrief. Und in dem gelobt sei Gott, da ist eben das Wort Halleluja drin. Das Halleluja, Gottes Lob, es ist das Lob für Gott über die Grösse von unserer Erlösung. Ich weiss nicht, ob ihr die letzten Wochen das Miteinander in der Gemeinde, wo nicht wie gewohnt war, nicht wie gewünscht möglich war, eher, ob euch das eher ermutigt hat oder eher entmutigt. Der Petrus hat bei seinen Empfängern Menschen vor sich, die alle Grund hätten zur Entmutigung. Sie haben vieles verloren. Vielleicht das eigene Haus, Freunde zurückgelassen, wo sie müssen flüchten mussten. Vielleicht Hab und Gut. Und der Petrus ist in einer Situation, wo manchmal so jedes Wort zu viel oder zu wenig ist. Vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr schon Menschen vor euch hatten, die Ermutigung brauchen, wo man merkt, es ist wie jedes Wort zu schwer und zu leicht. Was ist das richtige Wort, das jetzt ermutigt, ohne dass es billig, vertröstend ist? Und doch ganz sprachlos zu bleiben, ist häufig auch nicht hilfreich. Was brauchst eigentlich du, wenn du Ermutigung brauchst? Gut, häufig sagt man, dass Männer zuerst ein bisschen Zeit brauchen zum Studieren für sich. Und die Frauen häufig ein bisschen ein Gegenüber brauchen zum Austauschen, zum Reden. Aber ich meine das, was brauchst du, dass du Ermutigung erlebst? Was treibt, was erbaut dich in Momenten, wo du Entmutigung erlebst? Was gibt denn Trost, unabhängig von menschlichen Taktiken oder von Ablenkungsmanövern? Schau mal das schöne Vögel dort draussen. Ja, es hat sich nicht viel geändert in meinem Herz, auch wegen dem Vögel draussen nicht. Der Petrus wählt für mich einen besonderen Weg von Ermutigung und ich möchte ein bisschen von dem lernen. Und ich glaube, seine Ermutigung, die er schreibt, die hat er durchbuchstabiert. Ich habe Petrus nicht persönlich kennengelernt bis jetzt. Das wird irgendwann der Fall sein, wenn wir im Himmel sind. Aber ich glaube, vieles von dem, was er schreibt, hat er selber durchbuchstabiert und erlebt. Ich lese jetzt einen ersten Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief, aus dem 1. Kapitel, die ersten 6 Verse. Es ist ein sehr dichter Text, darum lese ich nur 6 Verse. Ich werde das nächste Mal mit euch noch ein bisschen weiter darüber nachstudieren. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, Halleluja, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbart wird in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit leidet und traurig seid in mancherlei Anfechtung. Der Petrus tut manchmal in einen Satz hier so viel, wie man im ganzen Abschnitt könnte drin hier tun. Fast hinter jedem Wort, hinter jedem gewichtigen Wort, ist ein ganzer Gedankengang dahinter. Ich möchte so 3 Sachen daraus herausnehmen für uns heute Morgen. Das Erste, erinnere dich an die Rettung, die der dreieinige Gott in deinem Leben gewirkt hat. So fängt der Petrus an. Erinnere dich, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und wenn ich jetzt über die Errettung, über das, was Gott gewirkt hat, rede, dann ist das die Voraussetzung. Erinnert euch, was Gott in eurem Leben gewirkt hat. Der Brief richtet sich an Menschen, die die Erlösung in Jesus erlebt haben, erfahren haben, die wissen, von wem das der Petrus da redet. Und wenn die Erfahrung, die Wende in unserem Leben zu Jesus Herr, die Rettung in unserem Leben Wirklichkeit geworden ist, dann sollen wir uns über das freuen, was der Petrus jetzt weiterhin schreibt. Das ist wie die Voraussetzung für alles Nachfolgende. Und wenn die Erfahrung, die persönliche Glaubenserfahrung nicht die eigene ist, so los her, was die Erlösung ist. Und geh nicht daran vorbei, sondern ergreif sie, komm mit Gott selber, vielleicht mit einem Menschen darüber ins Gespräch, damit es dort, was nicht schon geworden ist, wird. Aber das ist wie die Voraussetzung für alles andere, was nachher kommt. Und wir sind eingeladen zu hören, als solche, die es schon erfahren haben und solche, die es sollen erfahren und ergreifen. Der Petrus sagt, was wir haben, und es gründet sich darauf, was Jesus tun hat. Nur der hat es, was im Glauben erfasst hat. In den ersten Versen nennt der Petrus die Adressaten. Das wäre spannend für die, die eine Karte haben von den biblischen Ortschaften, mal abzukürzeln, wo die Orte sind. Das dürft ihr gerne mal zuhause machen. Er schreibt unter anderem an Christen in Bithynien. Das ist so ein Ort, wo ich fast nicht aussprechen kann. Liegt in der heutigen Türkei. Und das ist der Ort, wo der Paulus mal hat wollen herren. Und er hat es einmal, zweimal probiert. Und jedes Mal hat er gemerkt, nein, Gott lässt mich nicht dort herren. Gott haltet mich ab. Gottes Geist haltet mich ab. Ich soll nicht dort herren. Er hat nicht können dort herren, der Paulus, wo er hat wollen. Und später schreibt der Petrus an die Stadt, wo es Christen hat, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Ich finde das so spannend, wie der eine die wollte und nicht können. Oder der andere nachher geht oder her schreibt dort her und merkt, dass sie Gemeinden, dass sie Christen, die mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht hat es solche gehabt, wo viel, viel früher schon mal den Petrus Predigen gehört haben, an den Pfingsten. Ich glaube, die Predigt haben sie nicht vergessen. Und dort Gemeinden entstanden sind. Mit wenigen gewichtigen Worten beschreibt Petrus, was der Ursprung ist von unserer Erlösung. Vielleicht ist uns das so vertraut, aber ich habe neu gemerkt, dass es wieder selbstverständlich ist, noch klein ist. Und der Petrus tröstet die Leute, die alles verloren haben, die zerstreut sind, die fast hoffnungslos werden, schreibt nicht zuerst von dem. Das ist die Ermutigung, die er ihnen bringt. Nicht das Vögel draussen, sondern die Grösse der Erlösung, die sie haben. Der Ursprung von unserer Erlösung ist allein bei Gott, dem Dreieinigen. Gott in seiner ganzen Heiligkeit, in seiner ganzen Herrlichkeit ist der Ursprung. Und ohne Zögern fängt der Petrus bei etwas an zu reden, wo seither 2000 Jahre lang Diskussionen gehabt in der Kirchengeschichte für Streitereien und theologische Diskussionen. Über die Erwählung. Die Erwählung von Gott, wo Gott Menschen erwählt. Über die Auserwählung, die Erwählung von Gott. Ich glaube, es ist gut, wenn man bedenkt, dass heutige Bibel häufig an dem Punkt, wo es ursprünglich von der Erwählung heisst, von der Ausersehung, Auserwählung, heute viele ein bisschen modernere Bibeln schreiben, Gott hat es vorausgesehen. Das ist wie eine Prognose, etwas, wo man voraussieht, was dann voraussichtlich kommt. Ihr wisst, wie das ist mit der Wetterprognose. Aber Erwählung, denke mir, ist mehr wie voraussehen. Voraussehen ist wie etwas ein bisschen Passives. Ich sehe es, aber ich tue nichts dazu. Es kommt einfach. Aber Erwählung ist aktiv. Es ist wie wenn er in einem Flussbett steht, und einen Stein suchen, der jetzt passt für das Steinmännchen und einen auserwählen. Das ist viel mehr wie vorausgesehen. Es ist ein Handeln, das drin kommt. Ich glaube, dass modernere Übersetzungen zwar ein Stück weit Ärgernis ein bisschen ausnivellieren, Brisanz ein bisschen rausnehmen, aber vielleicht auch die Tiefe ein Stück weit wegnehmen. Gott hat vielmehr aktiv gehandelt, indem er aktiv beschlossen hat, ich wähle mir die Menschen aus, damit ich sie erretten kann. Der aktive Part der Errettung, der Grund der Errettung, liegt in Gott selber und nicht in uns. Und ohne sich zu entschuldigen, ohne abzuschwächen, fängt Petrus mit dem an. Er sagt, ich schreibe den Brief an die, die von Gott erwählt sind, ausgewählt sind. Ich kann nicht die ganze Lehre und will es auch nicht, die ganze Lehre von der Prädestination aufrollen. Ich kann es nicht und ich will es nicht. Aber ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen. Gott, der Vater, hat zuerst seinen Sohn, Jesus Christus, erwählt als Messias, als Erlöser für uns Menschen, damit wir in ihm und durch ihn erlöst werden. Unsere Erwählung passiert also vielmehr in dem, dass Gott seinen Sohn erlöst, um uns zu erretten und wir in Jesus Christus erwählt sind. Und weniger nur gerade wegen uns selber, sondern vor allem und hauptsächlich in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat alles erwirkt, was für unsere Rettung nötig ist. Der Paulus sagt einmal, wir haben gar nichts zu rühmen, dass uns Gott gerettet hat. Kein einziger. Aber der Weg, die Rettung zu erfahren, ist eben Jesus annehmen von dieser Erlösung, zu hineintreten in die Erwählung hinein. Aber er hat uns zuerst geliebt, bevor wir nach Gott gefragt haben. Das gilt für mein persönliches Leben. Er hat mich geliebt, bevor ich nach Jesus gefragt habe. Und das gilt auch heilsgeschichtlich. Jesus ist gestorben und auferstanden, bevor wir nach Jesus gefragt haben. Er hat uns zuerst geliebt. Nicht wir haben ihn, sondern er hat uns in Jesus Christus erwählt. Also ich muss ein Stück weit erkennen und anerkennen, dass es über dieser ganzen Welt eine Autorität gibt, die grösser ist als ich selber. Und sogar wenn wir müde mit haben oder gar in Abrede stellen, dass Gott erwählt, es steht ihm zu. Denn er ist Gott und wir nicht. Auch wenn wir meinen, Gott dürfte nicht so handeln oder erwählen. Er darf es, er tut es, er ist Gott. Aber ich glaube, mit jedem Gedanken, wo wir an das haben, dass Gott Menschen erwählt hat zur Rettung, schwingt etwas von dieser uralten Frage der Menschen mit sich, ob es denn Gott wirklich gut meint und nicht doch einen Fehler gemacht hat. Ob denn seine Erwählung nicht auch eine negative Seite hat. Ich glaube, dass man Erwählung nur ansatzweise richtig verstehen können, wenn man sie heiligt, wenn man sie von Jesus verändert, anfängt, darüber nachzudenken. Dem Jesus, der seinem Vater unvoreingenommen durch alles vertraut und alles dem Vater zutraut. Und nicht der Vater in Frage stellt, ob noch etwas Falsches dabei sein könnte. Die meisten Einzelheiten zur Erwählung finden wir im Epheserbrief. Es wird in aller Form deutlich, dass die Erwählung, die man erfahren, durch Jesus ist und es nicht sich beruht auf unserem Verhalten, auf unserem anständigen Tun, auf unserem gutbürgerlichen Tun oder auf unserem christlichen Lebenswandel. Und es scheint eine logische Schlussfolgerung zu sein, wenn Gott Menschen zur Errettung erwählt, hat er dann nicht auch Menschen erwählt zur Verdammnis? Aber nach meinem Wissen, nach meinem Erkennen gibt es dazu gar keine Bibelstelle, wo untermauert, dass Gott auch zum Verlorensein beruft. Wenn von Erwählung die Rede ist, ist immer nur die Rede die Erwählung zur Erlösung. Aber warum gehen denn Menschen verloren? Warum werden denn Menschen nicht gerettet? Nicht, weil Gott sie nicht erwählt hätte, sondern weil sie sich nicht retten, erlösen, lassen. Auch wenn ich letztlich Gottes Erwählung nicht wirklich verstehe, meine ich das Gedanke von der Prädestination, also der Erwählung zur Erlösung und zur Verdammnis, nur ein menschliches Denken ist. Ganz und gar. Eine Fortsetzung von der alten Frage ist, ob denn Gott am Schluss die Schuld ist an unserer Schuld. Und ob es dann ein Gott von der Liebe kann sein, der die einen erwählt zur Erlösung und die anderen zur Verdammnis. Das ist eigentlich ein bisschen die gleiche Frage, wie Adam und Eva schon hatten. Ich probiere es noch anders zu sagen. Das irdische Volk der Israeliten, die haben im alten Bund eine irdische Berufung, eine irdische Erwählung gehabt. Aber nicht alle haben in dieser Erwählung gelebt. Sie sind immer wieder eigene, gottlose Wege gegangen und Gott hat sie zurückgerufen, durch Gericht, durch Bußkehren, um. Aber wer in der eigenen Gottlosigkeit verharrt hat, der ist letztlich auch der Weg gegangen, die Verlorenheit ins Verderben. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus hat allen, die im sinkenden Boot von der Sünde ist, die Hand hergestreckt. Aber es ist die einzige Art und Weise, wie man gerettet werden könnte, indem man sie erfasst. Also, die Souveränität von Gott auf der einen Seite und die Verantwortlichkeit vom Menschen auf der anderen Seite, die gehören zusammen. Ich glaube, manches können wir nicht ganz abschließend beantworten oder noch nicht. Vielleicht sind wir mit der einen oder anderen Frage auch Antwort nicht befriedigt, zufrieden. Vielleicht nicht im eigenen Leben, vielleicht in unserer Theologie erst recht nicht. Aber ich erkenne und anerkenne, Erwählung ist die Sache von unserem heiligen Gott, weil er Gott ist und nicht ich. Aber unzweifelhaft können wir erkennen, was der Petrus schreibt, wer wiedergeboren ist. Das ist jetzt die einfache Anwendung. Wer wiedergeboren ist, der gehört dazu. Das sagt ja der Petrus. Ihr seid erwählt, weil Jesus in euer Leben gekommen ist. Ihr gehört dazu. Und das kann man durchaus dann so sagen. Ihr gehört dazu. Und es ist die Ehre von Gott, dass wir dazugehören. Dass der dafür gehört, allein Gott, dass wir dort dazugehören. Und jetzt führt er aus, wozu Gott uns berufen hat, wie die Ehre von Gott noch mehr zum Leuchten kommt in unserem Leben. Ein zweiter Gedanke, besprengt durch das Blut von Jesus. Nachdem der Petrus über den Vater gesprochen hat, der Menschen erwählt zur Rettung, und durch den Heiligen Geist verändert dieses Bild hier, Retter von Jesus Christus und dann besprengt werden mit dem Blut. Ich will dem ein bisschen nachdenken. Dieser Veränderung durch den Heiligen Geist habe ich an Pfingsten darüber predigt. Ich möchte dem ein bisschen nachgehen, mit Blut besprengt von Jesus Christus. Damit nimmt der Petrus etwas auf, wo die Judenchristen besonders gut sich erinnert haben. Was jeweils passiert ist im Jerusalemer Tempel, mit dem Opfer, mit dem Besprengtwerden vom Blut, ich möchte euch dort ein bisschen drin hinein. Wenn im Tempel im Alten Testament geopfert worden ist, ist das Blut von dir zur Hälfte auf dem Altar ausgossen worden und die andere Hälfte hat der Priester genommen und das Volk oder Gegenstände besprengt. Ich weiß nicht, was für Emotionen, dass ihr euch aufkommt, wenn ihr daran denkt, Menschen mit Blut besprengt. Nicht nur angenehm, ich finde ihn nicht. Ein Gedanke heute Morgen vom Morgenessen bei mir, es ist nicht ausgereift, in dem Besprengtwerden vom Blut kommt etwas von dem Schrecklichen zum Ausdruck. Es ist sehr unangenehm, besprengt werden mit dem Blut von dir Opfer. Das ist ein bisschen grusig. Für unser Empfinden. He? Kommt das Schrecklichste von dem, was Jesus tun hat. Aber auch das Herrlichste von dem, was es wirkt bei uns. Zusammen. In dem Blut von Jesus. Von dort her ist das Abendmahl wirklich eine geschönte Form mit dem Traubensaft, die uns erinnert an das vergossene Blut von Jesus. Also, wenn geopfert worden ist, hat man die Hälfte auf den Altar gelegt und mit der anderen Hälfte hat man manchmal Menschen besprengt oder Gegenstände. Das könnt ihr selber mal nachlesen. Es gibt ganz viele Regeln. Ich kann sie nicht alle auswendig. Aber dass Personen besprengt worden sind mit dem Blut, das ist gar nicht so häufig passiert. Es wird von 3 Situationen berichtet, wenn das man das gemacht hat im Tempel. Und von dem möchte ich gerne ein bisschen reden. Das erste beim Bundesschluss am Sinai, sehr schmal, wo der Mose mit seinen Gesetzestafeln vom Berg Sinai runtergekommen ist, die er dann selber geschrieben hat. Nicht mit diesen 2 Brot vom Passa, sondern mit den 2 Gesetzestafeln zum Besiegeln von dem Blut, von dem Bund, wenn ich es sage. Zweite Buch Mose, Kapitel 24. Dort ist das Volk mit Blut besprengt worden. Jetzt wäre da eine grosse Volksmenge, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, aber einige tausende Leute, 600'000 Männer vielleicht, plus Frauen und Kinder, da hat nicht jedes einfach eine grosse Menge Blut abbekommen. Viele sind unversehrt mit einem weißen Hemd heim. Dann hat man es nicht angesehen, dass sie Einzelne waren, vielleicht die Vordersten, wie beim Zirkus, die etwas abbekommen von dem, was vorne passiert. Darum sitze ich nicht gern vorne im Zirkus. Aber die grosse Menge, die grosse Masse ist das nicht gewesen, aber Einzelne haben das erlebt. Die Bestätigung im Bund. Und der Petrus sagt, ihr sind alle besprengt durch das Blut von Jesus Christus. Nicht von einem Tierli, nicht von einem Kalb und nicht von einem anderen Tier. Wiedergeborene Menschen, erwählte vom Vater, werden durch Jesus Christus in den neuen Bund hineingenommen von Jesus, wo jetzt allen Menschen, jedem einzelnen Mensch gilt. Nicht einfach am Volk und dann die einen trifft es ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Jeder Einzelne ist besprengt und ist mit hineingenommen in den Bund von Jesus. Auch du bist hineingenommen, besprengt von dem Blut von Jesus. An das erinnern wir uns auch, wenn wir irgendwann vielleicht auch wieder hier dürfen, den Abend mal feiern. Die zweite Gelegenheit, wo man das so gemacht hat, war bei der Einsetzung der Priester. Sie sind mit Blut besprengt worden. Zuerst mal bei Mose und beim Aaron. Mit dem Blut sind sie eingesetzt worden. Sie sind eingesetzt und bevollmächtigt worden zu dieser Aufgabe, Priester zu sein für das Volk. Bevollmächtigt worden. Es ist ihnen die Macht geworden, so zu handeln, das Amt auszuführen. Das mit Blut besprengen ist Beglaubigung für den Auftrag. Ihr habt den Auftrag und ihr sollt den Auftrag leben. Erinnern wir uns, was der Petrus später mal gesagt hat, dass wir Gläubige ein ganzes Volk von Priestern sind. Wir alle als Nachfolger von Jesus sind in so einen Dienst hineingenommen. Priester zu sein. Das gilt sogar für die, die zerstreut sind. Nicht mehr zu Jerusalem sind, nicht mehr können zum Tempel. Der Petrus sagt, das gilt für euch auch. Ihr seid Priester für die Menschen, die ihr lebt um sie herum. Sogar Menschen, die uns manchmal ein bisschen auf den Senkel gehen. Oder uns Negatives wenden. Ihr seid Priester. Ihr lebt als Priester. Ihr lebt den stellvertretenden Dienst für die Menschen, unter denen ihr lebt. Auch mir. Was heisst Priesterdienst? Ich habe es ein bisschen umformuliert. Das Erste, sie tragen das Anliegen von Gott vor die Menschen. Kehren um, tun Buße und glauben. Und umgekehrt, sie tragen das Anliegen der Menschen vor Gott. Sei ihnen gnädig, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiss schon, Jesus hat das gesagt. Aber in den Priesterdienst sind sie hineingenommen, sind wir eingenommen mit Jesus Christus. Und das Dritte, wenn Aussätzige, also durch Krankheit unrein gewordene Menschen gesund worden sind, hat man sie bei der Wiederaufnahme ins Volk und bei der Wiederaufnahme, wenn sie wieder haben dürfen, in Gottesdienst kommen, mit Blut besprengt. Dass sie wieder dürfen in Gottesdienst kommen, das spüren wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr, was es dürfte sein, die Freude. Man darf wieder dazukommen, man gehört wieder dazu. Jetzt kann man wieder kommen. Sie sind besprengt worden, zugelassen worden, wieder zum Gottesdienst und zur Gemeinschaft. Sie sind nicht mehr ausgeschlossen gewesen. Das ist wirklich eine Freude, wenn man nicht mehr ausgeschlossen ist, wo man miteinander. Wir als Erwählte, als Errettete, sind durch Jesus vollständig genesen und wieder reingenommen nach unserer Krankheit, von unserer Schuld, nach unserem Aussatz, unserer Unreinheit vor Gott. Wir dürfen wieder kommen. Gott nimmt uns in seine Gemeinschaft ein. Wir dürfen bei ihm sein. Wie gross ist die Errettung? Gelobt sei Gott. Können wir das auch hebräisch sagen? Halleluja. Halleluja, gelobt sei Gott. Eine Kleinigkeit ist mir bei der messianischen Gemeinde in Berlin aufgefallen. Die haben, weil sie immer Halleluja irgendwo im Text haben, haben sie das ein bisschen besonders geschrieben. Nämlich Halleluja und dann Ja, Ja gross, weil Jahwe in dem Wort inne ist. Was für meine Augen ein bisschen komisch gewesen, mit dem Wort gross geschrieben. Aber es hat mal etwas deutlich gemacht, dass eben Gott drin gemeint ist, dass er bei Gott ist. Und ich habe angefangen, manchmal so ein bisschen als Splin, ich ziehe es nicht immer durch, manchmal für mich das bewusst auch gross zu schreiben. Weil es um Gott geht. Und sie haben wirklich in allen Halleluja-Songs, wenn ich es so darf sagen, und sie haben manche Lieder auch, wo das Wort Halleluja vorkommt, dass es so geschrieben, es ist geblieben, es hat sich eingeprägt. Das Lob ist ein lebendiger Gott. Ich schließe ab mit ein paar Sachen, wo der Petrus aufzählt, wie unsere Rettung, wie unsere Erlösung ist, was charakterisiert, Vers 4. Unser Erb ist unvergänglich. Das bezieht sich auf etwas, das nicht verderben kann. Unsere Hoffnung hat kein Ablaufdatum. Nicht wie beim Servola oder beim Salat, wo es ein Datum drauf hat und ab dann ist es kaputt oder soll es kaputt sein. Oder ist es wirklich kaputt, es hat kein Ablaufdatum. Kein Ablaufdatum wie unsere Lebensmittel oder wie helfen die Medikamente manchmal. Unser Erbe ist nicht dem Tod, der Zerstörung unterworfen, nicht einmal der Verfolgung von einem Nero oder von einem Hitler oder wie sie alle geheissen haben. Unbefleckt. Alle irdischen Erbteile, alles, was wir auf dieser Welt erben, ist irgendwo auch prägt von Schuldhaftigkeit von uns Menschen, aber das Erbe von Jesus nicht. Es ist unbefleckt und unverwelklicht. Jetzt hat natürlich mein Bild ein bisschen Grenzen mit diesen Blumen. Auch diese Blumenlampen, die benümmen, weil sie nur halb echt sind. Aber stellt euch Pflanzen vor, vielleicht die bei euch im Garten oder bei euch in der Stube. Je nach grünem Daumen welken die ein bisschen früher oder später. Aber sie verwelken. Aber unser Erb verliert keine Pracht. Die Spuren von der Zeit kann ihnen nichts abhaben. Auch wenn es ein bisschen länger geht, bis wir unser Ziel ganz erreichen und bei Jesus sind. Auch wenn es ein bisschen länger geht, bis Jesus wiederkommt und wir gegen ihn warten. Es wird nicht lampig. Es verliert nichts abbracht. Und das Erb wird aufbewahrt bei Gott für den Moment, wo es uns übergeben wird. Oder wo es vollkommen sichtbar wird. Es wird aufbewahrt bei Gott. Also da ist der beste menschliche Tresor nichts dagegen. Unser Erbe, unsere Rettung ist bei Gott selber aufgehoben, beschützt. Nicht nur das Erbe, sondern die, die es besitzen, du. Du bist bei Gott bewahrt. Das gilt für die Christen damals in der Zerstreuung, die alleine waren. Was für eine Ermutigung. Du bist bei Gott bewahrt. Er beschützt dich. Er hat deine Hand über dir. Nur darum gilt dir das Wort, wo für Glaubende gilt, dass nichts uns aus Gottes Hand reissen kann, weil er uns bewahrt. Schau an die Grossartigkeit von deiner Erlösung in Jesus Christus. Bedenk sie, begreif sie als Trost und Hoffnung für dein Leben. Halleluja über die Größe von unserer Erlösung. Amen. Ich bete.